Hallo und herzlich willkommen zum Nadentalk Nummer 276, dem Podcast von dvdnah.com. Hier ist wieder der Wolfgang und mit mir heute im Podcast zu hören sind...
Hallo, hier ist Stefan.
Und der Andreas.
Ja, und wir sind mal wieder zu dritt am Start nach langer Zeit und legen auch direkt wieder mit unseren Trailern los, die Stefan für uns ausgesucht hat. Und der erste Trailer, Idiots. Ja, Andreas, was hältst du von dem?
Ich glaube, ich mag den Trailer mehr als wahrscheinlich den Film dann. weil der ist natürlich echt nett geschnitten von der Art und Weise her, aber ob der Film mir taugt, ich weiß nicht. Er sieht so ein bisschen anstrengend aus, fand ich, aber nicht ganz uninteressant. Also er könnte trotzdem funktionieren, da werde ich aber wohl und übel ein paar Reviews abwarten müssen.
Ja. Und der Trailer ist ja mal interessant wieder. Er verrät jetzt nicht zu viel oder überhaupt, um was es denn in dem Film geht, sondern es ist halt einfach irgendwie nur so ein paar abstruse Szenen oder Schnipsel aneinander gefügt von eben diesen drei Freunden oder was es auch immer sind. Ich kann es gar nicht sagen, aber es sah zumindest durchaus interessant aus. Ob man das dann, geht es mal ähnlich wie dir, auf komplette Filmlauflänge auch verkraftet, ist dann sei dahingestellt, aber Trailer sah auf alle Fälle interessant aus.
Ja, dem schließe ich mich an. Ich fand es auch ganz nett gemacht. Wurde ja auch schon gesagt, von der Art, wie er zusammengeschnitten wurde, so die einzelnen Soundbites und auch Szenen, wie sie aneinander gefügt wurden, machen schon Laune. Ja, ich bin neugierig, ich würde ihn mir angucken. Es könnte so eine nette, ja, so ein bisschen edgy, schwarzhumorige Crime-Geschichte werden. Ist ja von Macon Blair, den kennt man ja auch.
Und, ach, das ist der Green Room, oder?
Mensch. Genau. Genau. Und der auch zuletzt das Toxic Avengers Reboot gemacht hat. Und Idiots ist tatsächlich schon der fürs Kino tauglich umgetitelte Titel. The Shitheads hieß er im Original.
Ja, okay.
Und ja, das wäre kein Kinotitel gewesen. Idiots ist jetzt der etwas mainstreamigere Titel, aber R-Rating ist da. Geht ja auch schon aus dem Trailer hervor, dass da genug allein schon von dem Gefluche und ähnliches das R-Rating begünstigt. Ja, ich bin auch gespannt, aber ist so ein Kandidat, den man sich vielleicht mal zu Hause angucken kann. Wie gesagt, ein paar bekannte Gesichter dabei, ein brauchbarer Regisseur, why not?
Ja, ich meine, Ding ist ja ganz nett, Macon Blair. Er hat ja, wie hieß der? I don't feel at home in this world anymore. Den fand ich ganz okay.
Ja, den hatten wir, glaube ich, im Podcast sogar besprochen, glaube ich.
Ich bin mir ziemlich sicher, ja.
Ja, genau.
Kommt mir auch noch bekannt vor. Ja.
Genau. Und von daher, Toxic Avenger, ja, ich weiß, mit so Filmen kann ich nicht mehr so viel anfangen. Er war ordentlich produziert und gemacht, daran gibt es nichts auszusetzen, aber und ja, deswegen Shitheads. Okay, muss man tatsächlich mal abwarten.
Tatsächlich habe ich Toxic Avenger noch nicht gesehen. Ich hatte ihn ja mal geliehen,
weil er
99-Cent-Aktion ist, aber dann abgelaufen. Und
die Zeit, ne?
Die Zeit, ja. So viel zu tun. Ja, muss ich aber auch definitiv noch nachholen, habe ich mir fest vorgenommen. Aber ich mochte auch das Original nie wirklich. Oder die Originalfilme, diese ganzen Trauma-Sachen waren nicht meins. Deswegen war jetzt auch nicht so der Drang, den so schnellstmöglich zu gucken. Aber ich will ihn auf jeden Fall noch sehen.
Ich meine, die Trauma-Sachen waren in ihrer Zeit natürlich interessant, vor allem wenn du nicht volljährig warst, sage ich jetzt mal.
Ja.
Aber an sich waren es nie gute Filme in dem Sinne oder auch tatsächlich unterhaltsame. Also wenn man die heute anguckt, da fehlt irgendwie alles, das Pacing, der Humor ist eigentlich nicht vorhanden oder kacke und es wirkt einfach merkwürdig, wenn du die heute anguckst. Mhm. Also deswegen, naja. Aber das Remake ist okay.
Ja, das dachte ich mir schon fast. Ja.
Green Room hatten wir übrigens in Ausgabe 145 besprochen und I don't feel at home in this world anymore war Ausgabe 148.
Aber bei Green Room hat er ja nicht Regie geführt, muss man dazu auch sagen.
Nee, da hat er ja nur mit, das war ja Jeremy Saulnier.
Stimmt, genau.
Aber trotzdem war er
ja,
dabei.
Er war dabei.
Ja.
Gut. Ja. Sonst noch was zu Idiots?
Nö. Nö. Mir nicht.
Dann schauen wir weiter. Nächster Trailer, Sacharin. Stefan.
Ja, ich würde ihn mir angucken, weil ich solche Filme mag. Es gab relativ viele ähnliche in letzter Zeit einfach. Und das ist so mein größter Kritikpunkt an der Nummer. Sei es The Substance und verschiedene andere, Slanted und so. Da hebt der sich jetzt nicht so wahnsinnig von ab. Die Materie ist immer noch nicht uninteressant. Und der Trailer sah definitiv ganz interessant aus, einfach von den Bildern her. Und aber inhaltlich ist halt so ein bisschen abgelutscht gerade, das Thema. Und dementsprechend, ja, ist ein Streaming-Kandidat für mich.
Ja, ich meine, ich gucke viel, aber was ich nicht mag, ist einfach Menschen mit, die irgendwelche Sachen essen, das so unappetitlich aussieht. Das ist so, wo ich sage, nee, Leute, das muss ich nicht haben. So,
okay.
Ne?
Da, ziehst du da eine Linie?
Nein, also das ist so, ich meine, ich kann es mir schon angucken oder alles, oder auch wenn sich dann jemand übergibt im Film oder so, ist jetzt nichts, wo ich sage, aber das sind Dinge, die ich nicht unbedingt brauche oder wo ich auch nichts rausziehe. Und wie Stefan ja auch schon sagt, es ist jetzt auch nichts wirklich Neues und so Body-Horror-mäßig so ein bisschen mit diesem Abnehmen, Zunehmen und so. Ja. Und das verbunden dann mit Essen. Nein, muss ich nicht sehen.
Das große Fressen hast du wahrscheinlich nie geguckt.
Doch, habe ich geguckt, natürlich so. Aber es auch einfach, wo ich dann sage, nee, das Menschen, die da sich der Völlerei hingeben und so irgendwelche Zeug wirklich in sich reinstopfen. Nee, muss ich nicht sehen.
Muss ich auch nicht sehen. Meine Grenze wäre ja bei Kotzen. Das ist sowas, was ich nicht ausstehen kann. Einfach kotzende Menschen in Real und im Film.
Ja gut, Real ist nochmal anders. Das muss ich dann auch nicht haben.
Definitiv. Aber Film, auch nicht hören und sowas. Da ist bei mir definitiv irgendwo eine Grenze.
Aber ja.
Ja. Ja, das Essen geht gerade noch so.
Okay. Rein ja, raus nein.
Ja, genau. So kann man es durchaus sagen.
Ja. Rein immer, raus nimmer.
Ja.
Gut, gut.
Ja, Wolfgang, was sagst du?
Ach ja. Nicht so wirklich. Also mich spricht da auch inhaltlich nicht so an. Ja, maximal mal so ein Streaming-Kandidat, wenn ich irgendwo hängen bleibe, aber das passiert mir dann doch eher selten und von daher wird der eher ungesehen an mir vorübergehen. Mhm. Gut. Ja, sonst noch was zu Sacharin?
Nö.
Dann mach mal weiter. Der nächste Trailer, Reeling, und ja, da geht's mal ähnlich. Der wird vermutlich auch ungesehen an mir vorüberziehen mit diesem jungen Mann, der mit seiner Kopfverletzung da zurück zu seiner Familie irgendwie kehrt und irgendwelche Geheimnisse hochkommen dann wohl. Ich hatte einfach nicht angesprochen. Die Bilder waren schön da in Hawaii. Die Location ist toll und auch dieser erste Shot da in dem Trailer, wo er da auf dieser Klippe irgendwie steht. Aber inhaltlich hat mich der einfach irgendwie null abgeholt. Spricht mich auch überhaupt nicht an irgendwie. Wie ging es euch?
Bilder toll, inhaltlich okay. Ist auch so ein Kandidat vielleicht. Bin ich wirklich abgeneigt, weil inhaltlich fand ich es brauchbar. Also natürlich, klar, ne, es wurde ja erwähnt, ne, der Vater hätte es so gefallen und ist es wirklich so, was er gesagt hat, war. Also natürlich wird diese Kopfverletzung, behaupte ich jetzt mal, irgendwas mit dem Bruder zu tun haben, das, ne, und deswegen Schuldgefühle, bla bla bla. Das fand ich nicht uninteressant. In verbunden mit den Bildern und den Locations bin ich durchaus einigermaßen interessiert, aber es ist halt auch so ein Film, der muss wirklich zufällig irgendwo auftauchen und dann, dass ich mich daran erinnere, und dann auch irgendwie gute Laune dafür habe, dass ich mir den angucke. Aber dann, wenn es irgendwie passt, würde ich sagen, okay, gucke ich mir mal an. Ich mag ja auch solche Indies, es könnte funktionieren. Ich habe auch nicht gelesen, ob der jetzt bisher gut angekommen ist, ob der überhaupt schon irgendwo lief oder ähnliches. Aber so vom Trailer her nicht uninteressiert, aber halt auch kein Kandidat, wo ich hinterherlaufe.
Also dem Ding nach, dem Trailer-Bildchen ist es doch irgendwie, lief der auf dem Tribeca oder steht zumindest...
Stimmt, da war nämlich die Festival-Einblendung.
Ja, genau. Ja, also ist er gelaufen. Aber mir geht es ähnlich wie euch. Also halbwegs interessant, aber gänzlich überzeugt bin ich auch nicht und von daher ja, mal abwarten. Vielleicht, wenn er tatsächlich sehr gute Kritiken bekommen würde, würde ich vielleicht mal reinschauen, aber so denke ich mal, wird er eher wahrscheinlich an mir vorbeigehen.
Ja. Ja. Nächster Trailer, Verity, etwas prominenter besetzt mit Anne Hathaway, Dakota Johnson und Josh Hartnett. Wie fandet ihr den, Stefan?
Den fand ich cool. Ich weiß nicht, ob der wirklich jetzt in die Psychothriller-Richtung sehr tief reingeht, weil es ja es ist eine Colleen Hoover-Verfilmung. Die ist jetzt mehr so für Love-Stories, zwar auch ein bisschen düsterer oder verzwickter, wie die mit Blake Lively da letztens bekannt. Aber ich fand den Teaser, ist ja nur ein Teaser, fand ich cool. Auch, ich will nicht sagen wegen dem Kylie Minogue-Remix oder so, aber auch der Fall passt irgendwie schon ganz nett. Anne Hathaway hat gerade irgendwie einen kleinen Lauf, habe ich so das Gefühl. Die hat ja irgendwie 4 Filme jetzt demnächst, die rauskommen. 5, glaube ich sogar. Odyssey, Devil Wears Prada 2, dann den Mother Mary, den hier und diesen vom It Follows Regisseur, wo ich denke, okay, cool, also nicht schlecht. Ich mag sie gern. Ich fand bildlich das nett gemacht, das Ganze, also dieses düster Unterkühlte und dass sie ja irgendwie scheinbar so eine Querschnittsgelähmte oder irgendwie zurückgezogene ist, die vielleicht irgendwelche Visionen projiziert oder so. Ich habe noch nicht so ganz durchschaut, wie das da laufen wird inhaltlich, da ich das Buch auch so gar nicht kenne. Aber ich bin durchaus interessiert dran, weil es auch ein Film ist, den ich von der Art her eigentlich immer ganz gern mag. Also so leicht Psychothriller, prominent besetzt, Hochglanzbilder.
Und das luxuriöse Haus am See.
Ja, alles ganz schicki, ne? Ja. Dementsprechend, das passt in mein Beuteschema und da passt es vom Gebotenen her bislang ganz gut.
Ja, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite ja Dakota Johnson und Anne Hathaway, wo ich sage, ja. Der Regisseur Michael Showalter, der hatte letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr schon mit Anne Hathaway, aber auch so ein, eher so eine Love-Story-Geschichte. Ältere Frau trifft jüngeren Mann, wo ich dann sage, nee, das brauche ich nicht.
Den habe ich auch bis heute nicht geguckt, genau.
Ich auch nicht. The Idea of You oder so hieß der.
Ah, okay.
Aber der hat auch vor ein paar Jahren The Big Sick gemacht. Den gibt es, glaube ich, auf Prime. Und das ist tatsächlich auch ein Liebesfilm, den ich tatsächlich mochte. Der ein bisschen schräg ist mit Zoe Kazan und Kumail Nanjiani oder so heißt der, glaube ich. Den man vom Namen vielleicht nicht, aber vom Sehen auf jeden Fall kennt. Und ich weiß nicht, ob basierte, glaube ich, auf einer wahren Geschichte oder so. Und der ist tatsächlich sympathisch gemacht und den mochte ich auch irgendwie. Von daher, weil er einfach ein bisschen schräg ist. Und von daher bin ich da auch, wie gesagt, echt zwiegespalten. Auch von der Richtung natürlich, die der Trailer so nicht wirklich vorgibt. So Psycho, Horror oder doch nur Love Story mit ich werde betrogen. Keine Ahnung.
Es ist alles drin momentan noch.
Ja, genau.
Ich bin milde interessiert, sagen wir es mal so. Habe mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen, aber wie schon erwähnt, die Besetzung ist ganz, ganz interessant. Location ist irgendwie wie toll und dann müsste ich da aber, glaube ich, auch erstmal die ersten Stimmen abwarten, wie der so grundsätzlich ankommt oder ob es dann doch eher, weil wenn es nur eine Love Story ist, dann bin ich tendenziell auch eher raus, wenn es dann eher sehr horrorlastig wird. ist es dann auch nichts für mich. Da seid dann ihr vermutlich eher ein bisschen mit dabei, aber wenn es halt irgendwie so eine Mischung aus Drama, Suspense oder so wird, dann ja, wieso nicht?
Ja, also ich glaube nicht, dass es ein Horrorfilm wird, muss
Ja.
ich sagen. Also das würde irgendwie nicht zur Autorin passen.
Ja.
Ich glaube, das wäre wird so ein Psychothriller sein, so ein paar blutiges, also ein bisschen Blut floss ja auch im Trailer, in
Ja.
der einen Szene zumindest. Ja, ich meine, es ist auch von Amazon MGM, das heißt, der wird relativ schnell auf Prime verfügbar sein und also ins
Okay.
Kino würde ich nicht gehen, aber da es ein Amazon MGM-Titel ist und der dann auf Prime auftaucht,
Okay.
nehme ich den auf jeden Fall dann mit, klar.
Gut. Ja, sonst noch irgendwas zu Verity? Ansonsten
Nope. Nee.
schauen wir weiter. Der letzte Trailer, den wir uns angesehen haben, ist Pitfall. Ja, fange ich mal an. Ich fand den überraschend nett, muss ich sagen. Ich hatte ja gerade gesagt, Horror ist nicht so meines, aber da dieser Überlebenskampf da in dem Wald mit den Fallen und den Killer, der dann dieser Gruppe an Wanderern auflauert. Das ist so ein Genre, geht so in Richtung so ein bisschen wie Wrong Turn, dem bin ich nicht ganz abgeneigt. Von daher fand ich da den Trailer ganz nett und könnte mir durchaus vorstellen, mir den mal anzuschauen. Erwarten würde ich mir da jetzt auch nicht zu viel, ist halt auch wieder so ein klassisches Schema. Einer nach dem anderen wird halt vermutlich draufgehen irgendwie. Sah aber, wie gesagt, ganz nett aus. Könnte ich mir durchaus mal vorstellen, da reinzuschauen.
Ja, ging mir genauso. Schaut sehr geradlinig aus und straightforward und könnte, wenn er auch von der Laufzeit einigermaßen passt, ganz unterhaltsam sein. Was mich so ein bisschen abschreckt, ich hatte leider irgendwie nachgeguckt, was der Regisseur sonst noch so gemacht hat.
Okay.
Also die Cover und die Titel sehen sehr nach C-Movie aus.
Okay.
Also. Ich sage nur Airplane versus Volcano
Oh, okay.
oder Jurassic Galaxy, Airplane Lost oder Damn Sharks, sagt, glaube ich, alles mit den entsprechenden Bildern dazu.
Okay. Ja,
Da
okay, das.
sticht also Pitfall sticht da schon im Positiven sehr raus, auch vom Cover und allem.
Okay.
Ja, muss man
Ja,
sagen.
also
Aber
die IMDb sagt eine Laufzeit von 108 Minuten und
okay,
jetzt mit.
ja, für so einen Film ein bisschen
Ja, ein bisschen zu
was zu
lang. Die
schwer, was zu viel, ja.
Wertung, da weiß ich aber nicht, wie, ob das nur die Leute sind, die mitgemacht haben, die den bewertet haben. Da steht bei 8,8 von 10.
Okay.
Aber
Ja, ich glaube, das
die
sind so Vorabwertungen
ja,
einfach.
scheint
Ja.
mir etwas.
Also bei Letterboxd hat er noch keine Wertung, weil es zu
Okay.
wenige geguckt haben.
Ja.
Die schalten das erst ab einer bestimmten Anzahl frei.
Ja. Gut, das dämpft jetzt auch meine Zuversicht ein bisschen, aber ansonsten hätte ich mich nahtlos
Ja,
erstmal
ab.
angeschlossen. Vom Trailer her sah das echt brauchbar aus. Klar, ist ein ausgelutztes Genre, aber hey, ne, Hetzjagd durch den Wald geht immer, wenn es gut
Ja.
gemacht ist, natürlich nur. Und das sah, also er hatte ein paar nette Szenen so im Trailer drin, wo ich sagte, ja gut, das passt, sieht nicht zu billig aus.
Nee, tatsächlich ja.
Dementsprechend fand ich so vom Trailer her und ohne diese Recherche durchaus zuversichtlich stimmt. Das ist ein ganz netter Film. Ich dachte auch so, ah, vielleicht ist er im Sommer auf dem Filmfest dabei oder so. Ja, gut, tatsächlich dann jetzt mal abwarten vor diesem Hintergrund. Und tatsächlich würde ich auch sagen, 108 Minuten ist ein bisschen zu lang für so einen Film. Da wären so straffe 85, glaube ich,
Ja,
voll okay.
zumal es auch nur fünf Wanderer waren, oder? Ist so
Ja,
ein bisschen.
genau. Das ist ja dann immer so das
Ja,
Problem, ne?
kann man ja, keine Ahnung, wenn man da eine Viertelstunde für jeden veranschlagt, dann ist man da ja ein bisschen
Ja.
schneller durch.
Ja,
Ja.
es ist ja.
Wir hatten ja im Vorfeld, ich hatte ja gesagt, ich hatte Sisu Road to Revenge angeguckt. Der ist halt einfach straight 89 Minuten.
Ja.
Bom. Ne? Wo du halt sagst, das passt.
Ja.
Und ja, ähnliches würde ich mir für so einen Film dann halt einfach auch wünschen.
Mal.
Aber wir lassen uns mal positiv überraschen.
Gerne, ja.
Ja. Das ist wahrscheinlich so, ne? Erstmal die Einführung, alle wandern los und dann.
Ja.
Ja. Ich hatte mir auf Netflix den Thrash angeguckt, diesen Haifischfilm.
Ah, der
Und
fehlt mir noch, ja.
ja, der ist okay, kann man sagen. Also nicht wirklich
Okay.
gut, aber auch nicht wirklich schlecht. Der kommt aber ganz schnell in Gang, nicht mit den Haien, sondern mit dieser Sturmfront. Und dadurch, so diese Einführungsphase ist mehr so Katastrophenszenario. Das fand ich ganz nett. Und dann kommen die Haie aber auch irgendwann erst ins Spiel. Und dann ist es relativ schnell, also nicht schnell vorbei, aber die Haie nehmen halt nicht den größten Teil der Handlung ein. Aber auch der ist unter 90 Minuten, wo man denkt, okay, alles klar, ne, ist nicht zu viel vergeudete Lebenszeit, hat keine großen Durststrecken. Und deswegen mag ich einfach auch so Quickie-Filme, hätte ich was gesagt, die einfach 90 Minuten und dann sind sie fertig. Ne?
Ja.
Und das macht es auch so ein bisschen erträglicher, wenn der Film jetzt nicht überragend gut ist, dann ist er zumindest nicht 2 Stunden lang oder so und zieht
Ja.
sich. Diese Kurzweil ist da noch gegeben. Und ja, gut, 108 Minuten, ja, gut, muss man sehen. Mal schauen.
Gut, aber dann hätten wir das soweit mit unseren Trailern.
Jupp.
Super. Dann können wir voranschreiten. Ungewöhnlich, wir haben in dieser Ausgabe mal kein Last Scene. Dafür haben wir zwei Hauptreviews. Und da werden wir jetzt mit Crime 101 anfangen und Stefan wird uns eine kurze Inhaltsangabe geben.
Ja, in Crime 101 geht es um unseren Hauptprotagonisten Davis, und der ist darauf spezialisiert, Überfälle zu begehen, zum Beispiel auf Diamantentransporte hauptsächlich, und das Ganze auch in der Nähe einer Straße, eine Interstate 101, daher auch so ein bisschen der Titel, der aber doppeldeutig zu werten ist. Nichtsdestotrotz steigen wir mit ihm ein. Er ist unser Hauptprotagonist und er natürlich begeht einen Überfall, der gut läuft. Polizisten kommen der Sache auf die Spur, beziehungsweise werden auf den Fall aufmerksam, unter anderem Lou Loopsnack. Habe ich wahrscheinlich nicht ganz richtig ausgesprochen, aber auf jeden Fall Mark Ruffalo spielt ihn, und der hat eine Theorie, und zwar, dass es nicht ein Einzeltäter ist, sondern dass mehrere Raubüberfälle in der Vergangenheit auf einen Täter zurückzuführen ist. Damit hat er natürlich recht, wie wir wissen, weil Davis unser Hauptprotagonist ist, aber er hat Schwierigkeit, das im Department rüberzubringen, weil die es nicht so ganz wahrhaben wollen, aus verschiedenen Gründen, auch um andere Fälle, die aufgeklärt wurden, auch nicht in Misskredit zu bringen und ähnliches. Aber er ist davon überzeugt und geht der Sache verbissen nach. Davis derweil bereitet sich auf seine nächsten Geschichten vor. Unter anderem Überfall auf einen Juwelier, und er hat auch eine Versicherungsmaklerin, Sharon Colvin, gespielt von Halle Berry, im Visier, über die er sich auch Zugang zu zu deren Klientel sozusagen verschaffen möchte, sie dazu animiert oder animieren will, halt bestimmte Informationen rauszurücken und dann auch mitzuspielen, um sie halt da zu involvieren in die ganze Geschichte. Das Ganze läuft eigentlich relativ geradlinig, bis natürlich irgendwas dazwischen kommt. Bei ihm ist einmal, er lernt Maya kennen und entwickelt auch entsprechend Gefühle für sie. Er ist so ein bisschen nebenbei, also sie weiß natürlich nicht, dass er ein Krimineller ist. Er sagt, naja, er macht in Hightech oder was das ist, Finanzgeschäfte waren es, glaube ich. Und ja, ist halt so dieses, ne, soll ich weitermachen auf der Spur oder mich für die Liebe entscheiden? Und parallel dazu kommt auch noch, dass er für einen Auftraggeber arbeitet, gespielt von Nick Nolte, und da eigentlich auch sich Gedanken macht, ob das wirklich gut läuft, ob bestimmte Sachen dazwischen kommen und ähnliches. Und da Nick Noltes Figur, dessen Namen ich gerade nicht weiß,
Money.
Money. Okay, er kommt auf die Idee, Mensch, wenn er Gewissensbisse hat oder so, dann engagiere ich doch jemand anderes für den Job. Das bringt Ormond ins Spiel, gespielt von Barry Keoghan. Und der soll quasi einen Job von ihm übernehmen. Das macht er auch. Der bringt es aber nicht so ganz sauber rüber, wie der Davis bisher seine Sachen durchgeführt hat. Denn er hat einen strikten Moralkodex, also keine Gewalt nach Möglichkeit, keine Verletzten, keine Geiseln in dem Sinne und ähnliches. Und das wirft er mit seiner chaotischen Art also quasi über den Haufen und bringt die Polizei natürlich auch noch weiter auf die Sache, die natürlich glauben, beziehungsweise unser Ermittler glaubt, es ist immer dieselbe Person. Und dann wird Orman natürlich auch auf Davis angesetzt, wie es dann meistens so ist. Und das Ganze läuft auf einen großen Coup hinaus, der so oder so ausgehen kann, würde ich mal sagen. So viel zum Inhalt.
Ja, vielen Dank dafür. Andreas, wie sind deine ersten Eindrücke von Crimo 101 gewesen?
Insgesamt erstmal recht positiv. Optisch fand ich den sehr toll produziert. Darstellertechnisch ziemlich gut besetzt. Chris Hemsworth, Halle Berry, Mark Ruffalo, Barry Keoghan. Wie schon gesagt, Nick Nolte. Dann auch mal Jennifer Jason Leigh, die man ja auch nicht so oft sieht. Zwar nur in einer kleinen Rolle, aber wo man einfach schon merkte, okay, besetzungstechnisch hat sich da jemand tatsächlich ein bisschen Mühe gegeben. Die harmonieren auch eigentlich alle insgesamt ziemlich gut. Ja, wie gesagt, optisch einfach ja, Los Angeles ziemlich gut eingefangen und auch dann die Fahrten fängt schon gut an mit dieser schnellen, rasanten Flucht von James Davis, der sich ja irgendwie Mike nennt, damit er irgendwie so, ja, so ein Alias hat oder nicht seinen wahren Namen verraten muss. Also von daher ein ziemlich cooler Einstieg, wobei ich mich gerade am Anfang schon gefragt habe, warum er so rast, weil es ist ja tendenziell dann doch eher auffällig, wenn du da zufällig eine Polizeistreife über den Weg fährst. Ja, dann wissen die vielleicht nicht, dass du eine Bank überfallen hast oder irgendwie oder ein paar Diamanten geraubt hast, aber die würden dich verfolgen, weil du einfach zu schnell unterwegs bist. Aber gut, es machte trotzdem Spaß und war gut anzusehen. Tolle Autos, muss man auch sagen, und auch mit diesen dunklen Scheiben und alles. Also insgesamt so guter Score, von dem war der Einstieg und alles definitiv, wo ich mir dachte, oh ja, da können wir uns jetzt mal in Ruhe weiter ansehen.
Ja. Also mir ging es ähnlich. Ich fand den auch gut und der ist ja dann hat er mit 140 oder 141 Minuten doch ein bisschen mehr Laufzeit. Er nimmt sich Zeit für seine Figuren irgendwie. Auch der Einstieg, ich will jetzt nicht sagen, zieht sich hin, aber ist ja durchaus ein bisschen länger. Wir wissen noch gar nicht so genau, wen wir da verfolgen und da fährt er diesen Diamantenkurier ein bisschen hinterher. Da ist auch noch unklar, sind das so ein bisschen eher die zwielichtigen Typen oder ist es Davis und es entwickelt sich alles so ein bisschen gemächlich und durchaus mit ein bisschen Hintergründen dahin, auch von Mark Ruffalos Detective Lou bekommen wir ein bisschen die Hintergründe. Da ist ja schon, wie schon erwähnt, Jennifer Jason Leigh spielt da seine kurze Ex-Frau, ja, die da dann kurz zu sehen ist und auch bei Halle Berrys Figur da, wie sie da in ihrem Versicherungsjob irgendwie zwar erfolgreich ist, aber jetzt doch irgendwie nicht mehr wirklich weiterkommt, weil ihr die Beförderung irgendwie schon zum x-ten Mal verwehrt wird und da nimmt er sich irgendwie sehr viel Zeit und gibt auch ein bisschen Einblick in die Figuren und das auch die Beziehungen dann mit Davis und Maya, die dann ein bisschen reinspielt. Man muss natürlich schon sagen, er wandelt da schon ein bisschen so auf den Spuren seiner Vorbilder, sei es jetzt Michael Manns Heat oder auch The Driver irgendwie. Also das sind immer so ein bisschen diese Anleihen dann durchaus da und dann auch der Detective von Mark Ruffalo hat auch schon ein bisschen so Columbo-Anleihen irgendwie und man fühlt sich dann durchaus immer so ein bisschen an andere Werke erinnert, was ja nicht schlecht sein muss oder in dem Fall auch nicht schlecht ist, aber hat halt irgendwie gut die einzelnen Komponenten aus anderen Filmen irgendwie übernommen und packt es zu einem neuen, interessanten Ganzen zusammen, das durchaus meines Erachtens auch sehr sehenswert ist.
Ja, klar, Heat habe ich auch ein bisschen erkennen können und nicht nur The Driver, sondern auch Drive, so von der Handschrift her. Ich fand den Film auch gut, um das mal so vorwegzunehmen. Ich fand die Figuren allesamt jetzt nicht sonderlich aufregend, weil ja, sie kennt man irgendwo überall schon her. Aber ich fand sie gut gespielt, definitiv. Die Besetzung bis in die kleinsten Nebenrollen waren gut. Auch so ihre von Halle Berry jetzt die Macho-Chefs oder der Macho-Chef Mark, der war cool gespielt und ja, lauter bekannte Gesichter drin. Handwerklich auch gut. Ich fand auch den Einstieg sehr schön gefilmt. Einfach diese Großstadt-Neon-Impression von L.A. und dann die sich teilweise auf den Kopf drehende Kamera. Ist gut gemacht, definitiv. Ein handwerklich solider bis, mehr als solider, also ein guter, gut gemachter Film. Vom Tempo her fand ich es auch okay. Ja, er geht 140 Minuten und ja, man hätte es theoretisch straffen können, aber ist halt so ein Film, von der Marke wie Heat, der geht auch lange. Da ist natürlich ein bisschen mehr drin los gewesen, aber ich fand das Tempo jetzt auch völlig okay. Man wusste eigentlich irgendwie immer, wie es weitergeht, also worauf es hinausgeht. Klar, dies und jenes war durchaus vorhersehbar, dass der junge ja, Hitzkopf da ne, Trouble starten wird, ist auch von Anfang an klar. Dass Nick Nolte's Figur irgendwie so aus dem Film verschwunden ist, hat mich so ein bisschen stutzig gemacht irgendwann, weil das so offen blieb. Muss aber auch nicht abgeschlossen sein, macht ja nichts. Ich mochte auch Maya bzw. Monica Barbaro als Darstellerin, hat sie sympathisch rübergebracht, war jetzt auch keine tiefschürfende Figur. Und natürlich war sie natürlich da, um ihn so voranzubringen, aus der Schale zu locken und ein bisschen emotional aufzuweichen, weil er doch so ein bisschen introvertiert, also nicht nur ein bisschen ist. Es war alles völlig in Ordnung. Ist kein Klassiker, kein moderner Klassiker oder ähnliches, aber so für das Genre absolut brauchbar, nett anzusehen, nicht langweilig trotz der Länge und gute Schauspieler, die auch vernünftig spielen. Wie gesagt, Figurenzeichnung, ja, okay, kann ich mitleben. War nett. Manche Entscheidung von einzelnen Figuren, okay, habe ich auch so ein bisschen mit der Schulter gezuckt. Aber ansonsten ganz brauchbar. Ist auf jeden Fall auch eine Don Winslow-Verfilmung, der ja ganz viele Bücher geschrieben, aber relativ wenig Verfilmung erstaunlicherweise, dafür, dass er eigentlich recht bekannter Autor ist. Savages von Oliver Stone kenne ich. Und sonst musste ich nachschlagen, irgendwie Kill Bobby Z war wohl auch eine Verfilmung von ihm. Das hatte ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm. Also, aber er schreibt einfach viel oder hat viel geschrieben auch. Und Crime 101, ja, ist halt einer seiner Romane. Ich habe, glaube ich, 2 oder 3 gelesen, aber der war es nicht. Regisseur Bart Layton, muss ich auch sagen, American Animals hat er gedreht, auch mit Barry Keoghan habe ich nicht gesehen. Und welchen Film ich tatsächlich von dem Regisseur immer sehen wollte, aber bisher immer noch nicht geschaut habe, ist The Imposter aus dem Jahr 2012. So eine Dokumentation. Muss ich mir mal angucken. Ich weiß nicht, ich glaube,
der ist sehr gut.
Ich wollte es gerade sagen, du hast die mal geguckt und du hast ihn mir irgendwie empfohlen und dann habe ich es wieder völlig vom Schirm verloren. Ja. Und jetzt, wo ich nachgeguckt habe, was der eigentlich noch so gemacht hat, ist, ich denke, Mensch, den wolltest du mal gucken. Oder die, du wolltest den mal gucken.
Also ist ja alleine von der Grundlage schon absolut weird und strange, dass da irgendwie da verschwindet ein Junge und taucht dann irgendwie 3,5 Jahre später wieder auf und erzählt irgendwie von, dass er irgendwie gekidnappt und gefoltert wurde und die Familie freut sich, dass er endlich wieder da ist, aber irgendwas passt nicht. Und die Doku bringt es einfach super geil rüber und die sieht auch noch extrem gut aus. Also zumindest habe ich so in Erinnerung, ist jetzt auch schon wieder eine ganze Ecke her, dass ich den gesehen habe. Ich glaube, ich habe den schon irgendwie 2012 oder 2013 gesehen, aber die blieben mir auf jeden Fall in Erinnerung. Und von daher kann ich definitiv eine Empfehlung da aussprechen, die mal anzugucken, weil das ist, wie gesagt, alleine von der Story her schon sehr strange.
Ja, die habe ich jetzt endlich wieder auf dem Schirm.
Ja. Aber zurück zu Crime 101. Ja, er ist sehr lang, das stimmt, aber ich fand ihn auch zu keiner Zeit irgendwie langweilig oder ich fand das Pacing trotzdem wirklich gut. Ich muss sagen, das Einzige, was mir tatsächlich ein bisschen negativ aufgestoßen ist, ist die Rolle von Barry Keoghan, weil die mir ein Ticken zu drüber war. Im Vergleich zum Rest.
Ja, der Rest ist halt eher so ihr langweiliges, oder in Anführungszeichen langweiliges Leben. Und
nein, aber halt einfach halt
schon irgendwie
ein bisschen gediegener alles so. Und da hätte ja auch gar nicht viel gefehlt mit dem drüber sein. Es hätte nicht so extrem sein müssen, damit er, also er ist, ich sag mal, der hätte auch ein normaler Gangster sein können, der einfach brutaler ist oder einfach auch schneller austickt zum Beispiel. Dann wäre es meiner Meinung nach ein bisschen stimmiger gewesen, ohne dann irgendwie so drüber zu sein.
Und, aber es hat natürlich schon irgendwie so einen bedrohlichen Effekt, wenn man ihn mal in Anführungszeichen kennengelernt hat oder so und dann, wenn er auftaucht, wartet man ja quasi nur drauf, bis er jetzt explodiert oder also bis die Gewaltspirale nach oben geht.
Ja, bei ihm ist es ja auch so, er ist ja überfordert eigentlich mit der Situation. Hat man ja da in dem Juwelierladen gesehen, wo er ein schreiendes Kind und der Alarm, ne, oder beziehungsweise Türsummer und so. Er ist ja auch so ein bisschen over his head in der Sache drin. Aber ist richtig, ist ein bisschen over the top angelehnt auch. Klar muss er Motorrad fahren, um eine Autoverfolgungsjagd mit Motorrad reinzubringen. Alles okay, aber ja, man hätte es ein bisschen zurückschrauben können. Ich meine, allein seine blonden Haare oder so, so ist halt so ein bisschen drüber angelegt, die ganze Rolle.
Ja.
Also auch vom Look her.
Genau, deswegen, also, aber gut, ist so, es war jetzt nicht extrem negativ, aber es fällt halt einfach ein bisschen aus dem Rahmen im Vergleich zum Rest. Ich muss sagen, ich fand auch die Darsteller oder die Hintergrundgeschichten der Darsteller definitiv ausreichend. Über Mike hat man ja dann durch das, dass der Detective ja auch einfach rausfinden wollte, was dahinter steckt oder wer dahinter steckt, ein bisschen mehr über seine Vergangenheit erfahren, ohne dass das irgendwie auch irgendwie in so einem tiefschürfenden Gespräch, wie es ja auch gerne gemacht wird, dass er seiner Freundin gegenüber offenbart, was er so für ein schweres Leben hatte oder so, hat man ja trotzdem alleine dadurch ein bisschen was erfahren, dass dann auch diese Ziehmutter eben aufgesucht wurde und alles. Das fand ich einfach insgesamt so gut gemacht, ohne dann auch zu, wie soll ich sagen, ohne es irgendwie zu cringe wirken zu lassen oder jetzt muss er sich wieder offenbaren in seiner Liebe und alles. Deswegen fand ich das von der Idee her, von der Umsetzung tatsächlich sehr interessant und gut gemacht.
Ich muss gestehen, ich bin ein paar Mal an Chris Hemsworth, wenn er da so diesen doch eher schüchternen, zurückhaltenden Typen spielt, der da irgendwie den Leuten nicht in die Augen schauen kann und so, bin ich ein paar Mal drüber gestolpert, ist das jetzt wirklich Hemsworth oder so? Aber das ist nur so ein kleiner Punkt bei mir gewesen.
Inwiefern, oder?
Ich fand es irgendwie...
Hat es ihm nicht abgenommen?
Ich habe es ihm nicht so wirklich abgenommen, muss ich gestehen. Ja. Aber es ist wirklich so ein kleiner Punkt, das passt dann schon und weil er halt, also kann man sich jetzt drüber streiten, aber weil er halt schon so ein überaus gut aussehender Typ ist und dann halt immer gepflegt, auch mit den Haaren super und die Kleidung alles ordentlich und akkurat und das ist halt schon irgendwie wie gesagt, da ging es mir das ein oder andere Mal so, ist da jetzt wirklich Hemsworth die Idealbesetzung, aber im Großen und Ganzen hat er seine Sache ja auch sehr gut gemacht.
Ja, nee, das stimmt, das habe ich mir auch gedacht, so da kommt der Handsome Guy und tut so, als könnte er kein Messerchen trüben, so ein bisschen und okay, ja, aber schwamm drüber.
Ja, konnte ich auch mitleben.
Ja, sonst noch irgendwas zu Crime 101?
Ach, ich überlege gerade, ich konnte mit dem Ende leben, war jetzt ein bisschen happy-endig oder sehr happy-endig, zwar für alle Beteiligten bis auf einen, aber wie es auch ein bisschen zu erwarten war, jetzt vielleicht nicht im Detail, aber so von der groben Richtung her, ja, ich sag mal, jeder hat so ein bisschen was bekommen.
Ja. Ich muss ja gestehen, ich habe mir die 4K-Disc schon in den Einkaufswagen gelegt, die irgendwie, ich glaube im Juni oder Juli wird der auch erscheinen. Ich werde es jetzt nicht zum Vollpreis zum Release kaufen, aber irgendwann werde ich mir den sicherlich nochmal anschauen, weil, jetzt komme ich wieder, also gerade diese Eröffnungssequenz mit diesen, wo sich die Skyline so ein bisschen dreht und in den Hochhausfenstern im Hintergrund, das ist halt schon, also bei mir war es ein ziemlicher Pixelbrei und ich würde mir den schon gern nochmal in schöner Qualität dann auch anschauen.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass der in der guten Optik und gestochen scharfen Bildern nochmal ein bisschen was gewinnt vom Visuellen her. Ja. Ich hatte jetzt bei mir nicht das Gefühl, dass Pixelbrei ist, aber
hatte ich auch so nicht.
War auf jeden Fall ein solides Bild. Mhm.
Ja.
Gut, wie schaut es wertungstechnisch bei euch aus?
Ja, ich bin ein bisschen am Schwanken gewesen, so, aber Tendenz war auf jeden Fall eine 7 Richtung 8. Ich weiß, auf Barry Coogan, ich glaube eine gute 7.
Okay, ich bin bei einer leicht schwächelnden 7. Einfach, weil ich so gedacht habe, okay, ist wahrscheinlich ein Film, den ich mir nicht nochmal angucke. Dann würde ich eher Heat nochmal gucken oder Drive nochmal gucken, aber nicht unbedingt den. Und aber trotzdem, eine 7 ist drin, aber eine leicht schwächelnde.
Gut, dann sind wir uns ja einig. Ich bin dann aber auch eher bei Andreas eine 7 mit der Tendenz eher nach oben noch.
Okay.
Ja, das war dann unsere Meinung zu Crime 101 und dann, wie gesagt, wir haben zwei Reviews, kommen wir zu was gänzlich anderem.
Ja, now for something completely different.
Genau. Wir haben uns nämlich nochmal Red Sonja von 2025 angesehen und da wird uns Andreas eine kleine Inhaltsangabe geben.
Ja, ich weiß ja nicht, wie viele das Original kennen, aber im Endeffekt muss ich sagen, ich habe es nicht mehr auf dem Schirm von der Handlung her, ob das jetzt dem entspricht, was auch damals schon im Film war. Es geht natürlich um die titelgebende Sonja, die mit ihrer Familie und ihrem Volk oder Stamm natürlich klischeemäßig in einem netten, friedlichen Dorf lebt und eines Tages werden sie natürlich von einem Despoten überfallen. Alle werden massakriert und getötet, nur sie selbst und ein paar andere Kinder können fliehen und in den Wald flüchten und das ist ein bisschen so, ja, so ein Zauberwald wäre zu viel gesagt, aber es ist auf jeden Fall ein sehr mystischer Wald, der auch schwer zu durchqueren ist, allein wegen wilder Tiere und auch von der Topografie her. Und so werden sie zwar nicht gefunden oder nur nach und nach gefunden, aber haben auch ein schweres Leben zu überleben. Die einzige, die tatsächlich überlebt, ist Sonja. Sie wächst zu einer natürlich guten und außergewöhnlich geschickten Kämpferin heran und schwört auf jeden Fall Rache. Und als sie dann eines Tages auf eine Gruppe Söldner stößt und die dann angreift, trifft sie auf den neuen Herrscher, den Nachfolger des Despoten, der sie da überfallen hat. Und der nimmt sie gefangen, nimmt sie mit und sie muss dann in einer Arena gegen Menschen und Kreaturen antreten, um dann auch herauszufinden, was dieser neue Despot für ein Background hat. Und sie versucht natürlich auch ihre Mitstreiter zu befreien und zu entkommen. Ja, so viel ist, glaube ich, die grundlegende Geschichte von Red Sonja. Red natürlich aufgrund ihrer Haarfarbe. So viel erstmal zur Inhaltsangabe.
Wunderbar. Vielen Dank dafür. Ja, Stefan, deine ersten Eindrücke zu Red Sonja und ich gehe mal davon aus, du kennst das Original, oder? Und hast das auch noch im Kopf, oder nicht?
Ja, das Original kenne ich. Das habe ich tatsächlich als Kind in Amerika noch geguckt. Das war so ein klassischer Showtime-Film, der da lief mit Conan und so. Habe ich dementsprechend noch ein bisschen, also inhaltlich könnte ich jetzt auch nichts wiedergeben. Ich weiß nur, irgendwie sah Brigitte Nielsen da ganz nett aus und Arnold Schwarzenegger spielte auch mit.
Genau. So viel hätte ich auch noch zusammenbekommen. Genau, aber wie gesagt, ob das inhaltlich die gleiche ist, ich habe auch nicht nachgelesen. Nein, oder so, das war es mir dann auch nicht wert.
Nee, ja. Es ist ja auch eine Comic-Verfilmung und dementsprechend kann man das ja auch für sich betrachten. Ist ein B-Movie, kann man nicht anders sagen. Hätte durchaus ein bisschen mehr Geld vertragen können, um so dieses Epische ein bisschen besser rüberzubringen. Aber wenn man es als B-Movie betrachtet, kann man ein bisschen Freude dran haben, möchte ich mal behaupten. Zumindest, weil es auch sich nicht ganz ernst nimmt, das ganze Ding. Und das fand ich so ein bisschen die Rettung teilweise. Sie hat halt in einer Szene in der Arena, Andreas hat sie ja erwähnt, sie muss in der Arena kämpfen und da kriegt sie so ein Metallkettchen Bikini und fragt dann halt auch nach, das soll mich schützen? Nee, es soll nur so gut aussehen, so ungefähr. Und da waren so ein paar Sachen drin, wo ich dachte, ja gut, na, Augenzwinkern ist da, ist schon mal gut bei so einer Materie, nimmt sie nicht völlig ernst. Oder als sie am Ende mit ihren knallroten Haaren auftaucht, sagt auch ein Nebendarsteller, oh, you did something with your hair. Das fand ich ganz nett. Ansonsten, ja, also auch da pacing-technisch, der geht fast 2 Stunden, 1,50, glaube ich, hatte ich gelesen. Ja. Hätte man auch gut auf 90 Minuten runterschnibbeln können, das Ganze. Und da waren so ein paar Sachen drin, die mich einfach nicht so angesprochen haben. Also ja, ne, dass sie sehr mit Natur verbunden ist und solche Sachen. Und wo das Budget auch ganz gut ins Spiel kommt, im negativen Sinne ist, es gibt auch ein paar Kreaturen, also so ein paar Fantasy-Kreaturen, die diesen Film bevölkern. Manche sehen einigermaßen brauchbar aus, manche sind einfach irgendwie nur da und manche hätte man vielleicht irgendwie entweder mehr Geld reinstecken können oder ganz weglassen können. Und Veronika Ferris spielt auch mit, kann man erwähnen.
Ja, das ist ja. Die Mama.
Die Mama,
genau. Ja, also ich kann mich nicht ganz so anschließen. Also ich fand nicht, dass er, also ich fand, der nahm sich viel zu ernst. Also
ja, er hätte auch natürlich noch wesentlich.
Die ein, zwei Witzchen irgendwie nicht wirklich weiter. Ich fand alle Darsteller, inklusive Mathilda Lutz, grottenschlecht. Also da war ja niemand dabei, der irgendwie auch nur den Anschein von Schauspiel irgendwie irgendwie da mit reinbringen konnte, meiner Meinung nach. Und ja, wenn ich keine Story habe und kein Geld, dann mache ich einfach einen Arena-Film. Weil 3/4 von dem Film spielt nur eigentlich in dieser Arena und sonst gar nicht. Am Anfang ein bisschen im Wald und am Ende noch so ein bisschen was, aber alles andere und das sah einfach nur billig aus. Also sehr, sehr anstrengend.
Ich muss gestehen, ich fand die Arena gar nicht so schlecht. Also auch diesen Überflug oder so, den man da sah von den CGI-Effekten, da hat man bei Marvel schon irgendwie Sachen gesehen, die sahen grottiger aus, fand ich. Klar, es ist da jetzt bei Red Sonja auch nicht alles Gold, was glänzt, aber im Rahmen seiner Mittel fand ich das eigentlich schon ganz, ganz okay. Und Stefan hat es ja gesagt, also ist ein B-Movie und wenn man da ein bisschen mit dieser Erwartung hingeht, passt oder hat es für mich auch gepasst. Klar, hätte man ein bisschen straffen können. Andererseits muss ich auch sagen, mir haben so ein paar Sachen völlig gefehlt. Zum einen, wie wird aus diesem kleinen Mädchen eine Kriegerin, die da alleine im Wald aufwächst? Bleibt unbeantwortet, wissen wir nicht. Aber sie ist halt einfach diese Kriegerin. Und dann auch, wie wird sie irgendwie zu der Anführerin von diesen ganzen Gladiatoren oder so, die dann alle irgendwie zu ihr aufschauen? auch irgendwie.
Das haben die Naturgötter für sie so vor.
Ja, genau. Ist auch ja, irgendwie ja. Wie ungeklärt. Ist halt so, muss man halt einfach hinnehmen.
Hey, Rana Rita hat sich für sie geopfert.
Sozusagen. Ja,
beziehungsweise ich hat sie nicht mal geopfert, sie wurde eigentlich erschossen, aber.
Wollte gerade sagen, Rona Mitra ja auch mit von der Partie, aber wie du schon gesagt hast, nicht allzu lange, aber war doch. Fand ich zumindest ganz nett, sie da zu sehen. Ist ja jetzt auch kein dem Genre nicht ganz fremd. Und ja, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich hätte mir Schlimmeres erwartet und habe mich dann doch ganz gut unterhalten gefühlt. Die Story war, ja, ist halt so eine Fantasy Geschichte, aber mich hat es dann durchaus mitgenommen. Dialoge, übers Drehbuch hätte man vielleicht nochmal drüber gehen müssen und die Dialoge nochmal ein bisschen feilen. Das war dann schon ein bisschen doof. Wie gesagt, so ein paar so Entwicklungen haben mir irgendwie gefehlt, aber im Großen und Ganzen muss ich dann doch gestehen, dass ich mich halbwegs gut unterhalten gefühlt habe bei dem Film. Mir haben auch die CGI-Effekte jetzt nicht so brutal negativ aufgeschlagen. Es ist ja dann durchaus auch einiges, was dann in diesem Wald spielt. Wenn man da vor Ort filmt oder so, kann man eigentlich nicht allzu viel falsch machen. Und ein paar von diesen großen Kampfmaschinen, die dann auch mal auftauchen oder so, war ganz nett. Ich fand auch den Imperator, wie hieß er, Dagan, fand ich auch im Rahmen des Films ganz okay, ein bisschen drüber und so, aber das macht, hat ihm ein bisschen Farbe verliehen und er war nicht ganz blass als Bösewicht irgendwie und auch seine Beweggründe irgendwie waren ja mehr oder weniger nachvollziehbar. Wie gesagt, da kennt man auch aus anderen Filmen irgendwie Schlimmeres wie gesagt, Drehbuch hätte man noch mal ein bisschen fallen müssen, wenn an der einen oder anderen Stelle irgendwie noch ein bisschen mehr Geld da gewesen wäre, hätte es dem Film sicherlich auch nicht geschadet, aber mit diesen B-Movie-Erwartungen, wenn man da ein bisschen rangeht, fand ich den eigentlich ganz solide und mich relativ gut unterhalten. Und Mathilda Lutz hatten wir ja, Revenge hatten wir auch besprochen, oder?
Ich glaube schon, ja.
Ja.
Da war sie besser.
Keine Frage. Aber ja, Ausgabe 163, ich habe gerade nachgeschaut. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen fand ich den ganz unterhaltsam.
Ja, ich glaube, ich bin so in der Mitte von euch beiden.
Ja, aber ich konnte echt tatsächlich nicht wirklich viel mit ihm. Ich fand, die Kämpfe waren langweilig. Das war sehr gestelzt. Da war irgendwie keine Dynamik drin.
Ja.
Das wäre so das Mindeste, was wo ich mir erhofft hätte. Okay, ich habe wenig Geld, klar, aber
Sie hatten ja noch nicht mal Geld für eine ganze Rüstung, weil der eine Witz mit dem Bikini war ja drin, den hat er Stefan schon thematisiert und dann kann sie sich ja irgendwann diese Rüstung aussuchen und dann sucht sie sich halt diese Rüstung aus und dann wird es ja doch in den Bauch gestochen, weil halt die Rüstung trotzdem noch bauchfrei war. Aber gut, so ist das halt in Fantasy-Filmen.
Ja, genau.
Ja, es ist ich kann auch natürlich den zerpflücken ohne Ende, so wie Andreas.
Klar, ja.
Fraglos. Aber tatsächlich muss ich auch sagen, ja, ich habe auch Schlimmeres erwartet irgendwie. Ich bin nicht so begeistert in Anführungsstrichen wie Wolfgang.
Ja, begeistert ist jetzt übertrieben, aber.
Ich weiß. Aber ne, so, wie gesagt, für so ein B-Movie-Ding konnte ich damit leben. Da kann ich auch mit nicht so optimalen darstellerischen Leistungen leben. Ich fand den Bösen ein bisschen luschig, muss ich sagen. Seine blonde Mitkämpferin da, gespielt von Wallace Day, die war auch nett anzusehen. Rana Mitra fand ich irgendwie so ein bisschen enttäuschend, muss ich gestehen. Da hätte ich irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Aber ich habe eigentlich auch nicht wirklich was erwartet von dem Film, muss ich auch sagen. Also,
ja, nein, aber ich habe auch nichts erwartet in dem Sinne, aber ich habe aber auch nichts bekommen. Weißt du, so, es gibt ja Filme, wo du sagst, okay, da erwarte ich gar nichts und der überrascht dich dann wenigstens an irgendeiner Stelle oder macht wenigstens irgendwie in den Kämpfen was richtig oder im Pacing oder irgendwo, aber das hatte ich bei dem tatsächlich irgendwo an keiner Stelle, wo ich sage, ah, ja, es ist ein B-Movie natürlich, aber auch ein B-Movie kann gut sein. Und das ist er meiner Meinung nach halt nicht.
Ja, man hat sich da vielleicht ein bisschen an der Thematik verhoben. Ist natürlich, wenn du einen Fantasy-Film machen willst und ein bisschen Worldbuilding betreiben musst, dann realistischerweise brauchst du dann halt einfach auch ein bisschen Geld und dann gerade bei den Kämpfen dann halt auch irgendwie einen guten Kampfchoreografen, gerade mit diesen Schwertkämpfen oder so. Und wenn du das halt alles nicht hast, dann bleibt es halt alles irgendwie mittelmäßig.
Ja, aber ich meine, als Beispiel, warum dieses komische Walddingen so, weißt du? So, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Da hätte ich tatsächlich dann, bevor sie da das Geld reinstecken und auch in diese komischen Tiere da am Anfang, denen sie begegnet, dafür Geld auszugeben, warum kann ich nicht zeigen, wie sie zur Kämpferin wird oder so? Ja. Oder dass sie vielleicht im Wald, ich meine, was weiß ich, selber übt oder irgendjemand trifft oder was auch immer. Das hätte wesentlich mehr zur Geschichte meiner Meinung nach beigetragen oder so ein bisschen sie kennenzulernen, als dieses kitschige, komische Walddingens da.
Ja, ich fand es auch kitschig und komisch.
Ja. Ja. Aber und das, wie gesagt, da war für mich der Einstieg schon kacke, wo ich dann sage, was soll das?
Da muss ich auch sagen, da dachte ich auch, oh Gott. Aber dann fand ich, wurde es besser. Also nicht gut, aber besser. Und da konnte ich mich einfach so ein bisschen in diesen Film reingrooven, hätte ich was gesagt. Dann, ja, natürlich ist er nicht gut und ich habe mir immer so von der Erwartungshaltung, MJ Bassett hat ja auch Solomon Kane gemacht und der ist
ja deutlich besser. Den würde ich mir wahrscheinlich lieber angucken nochmal als Red Sonja.
Ja, muss ich auch sagen, deswegen an den kommt er definitiv nicht ran. Aber ja, wie gesagt, ich konnte da irgendwo mit leben. Ich werde mir Red Sonja wahrscheinlich auch nie wieder angucken. Genauso wenig, wie ich mir der alten Red Sonja jemals wieder angucken werde. Aber ich fand ihn jetzt nicht so schlimm.
Ich hatte bei MJ Bassett, hatte ich in der Tat nachgeschaut, was die noch so gemacht hat. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, wir hatten Rogue mit Megan Fox mal besprochen, aber dem ist wohl nicht so.
Den habe ich auch nie gesehen. Nee.
Also ich habe den gesehen.
Ja. Ich bin mir eigentlich auch sicher oder ziemlich sicher, dass ich den irgendwann mal gesehen habe. Und sie hat von Strike Back dann von der Serie hat sie durchaus mehrere Episoden oder bei mehreren Episoden dann auch Regie geführt.
Ja, und auch bei Altered Carbon hat sie gespielt. Also sie hat eigentlich Erfahrung. Sie hat auch bei Reacher eine Folge gedreht und Inside Man, diese Direct-Video-Fortsetzung, der war auch solide. Und wenn man ein bisschen zurückgeht, gut, Silent Hill 2 war jetzt nicht wirklich solide, aber ja, manche mögen ja auch, tatsächlich habe ich den damals im Kino gesehen, Death Watch, so ein Horrorfilm mit Andy Serkis, der im Ersten Weltkrieg spielt, der habe ich auf dem Filmfest damals gesehen, den fand ich furchtbar. Aber irgendwie viele mögen den irgendwie, aber den mochte ich zum Beispiel so gar nicht. Da mochte ich Solomon Kane echt gern. Und Wilderness, ihr zweiter Film, wo sie auch noch damals als Michael J. Bassett war, den wollte ich mir immer mal angucken, bin aber auch nie dazugekommen.
Den habe ich auch mal auf dem Fantasy-Filmfest, lief der auch in 2006. Wilderness, genau, den habe ich gesehen. Ich kann mich zwar nicht mehr wirklich viel dran erinnern, aber da weiß ich, dass ich den gesehen habe. Ich glaube, der war okay.
Ja, den hatte ich so immer noch so, den musste man irgendwie mal angucken, aber
war
nie dazu gekommen.
Ja, war also, ja mit Deathwatch, ich glaube, Die ist ja irgendwie britisch, oder das waren auf jeden Fall, glaube ich, damals noch britische Produktionen.
Ja, Death Watch war definitiv ein britischer.
Ja, und Wilderness auch. Und von daher, ja. Nein, also Erfahrung hat sie definitiv. Und umso enttäuschender ist es eigentlich, was dann bei Red Sonja rauskam, in dem Sinne. Gut, vielleicht konnte sie nicht mehr viel retten. Das mag auch so sein, weil an dem Drehbuch, ja, wer auch immer das verbrochen hat.
Ja.
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 Mantel des Schweigens.
Ja.
Genau, definitiv. Also.
Aber ja, es bewahrheitet sich halt mal wieder diese Tatsache, dass umso mehr Produzenten im Abspann aufgeführt werden, umso abträglicher ist es der Qualität eines Films irgendwie. Ich würde es gerade kurz mal nachgeschaut. Ich glaube, die Liste ist 30 Leute lang aus Produzenten, ausführenden Produzenten und noch.
Ja, vor allem wurde es ja auch ewig schon geplant und von einem zum anderen geschoben, und dass da dann ganz zum Ende nichts mehr übrig bleibt, ist auch klar, glaube ich. Also ich weiß gar nicht. Am Anfang, ich kann mich noch erinnern, war, glaube ich, mal Robert Rodriguez irgendwie mit Rose McGowan im Gespräch. Da konnten wir uns, glaube ich, alle vorstellen, so ungefähr. Zur damaligen
Zeit. Amber Heard war doch auch mal als
ja, das stimmt.
Die war auch mal im Gespräch. Aber
ja, das lief ja schon lange. Es war ja quasi ewige Produktionshölle von dem Film.
Genau, ja.
Ja, und dann letztendlich, ja, bei Millenniums-Films ist es gelandet. Und,
Ja.
Die konnten noch nie Effekte, nicht was gesagt. Nee,
deswegen, also ist halt leider tatsächlich dann einfach runtergegangen.
Ja, das stimmt. Ja, und deutsches Geld war ja auch drin, an der deutschen Beteiligung merkte man das ja schon.
Ja, ich glaube, gleich am Anfang stand auch irgendwas, wo ich mir dachte, auch deutsch, okay.
Ja, und auch dieser Waffen- oder einer von den Waffenlieferanten da in der Arena, da war ja auch so ein typischer deutscher Akzent, irgendwie habe ich da rausgehört. Und
da ist mir gar nicht aufgefallen.
Doch, einer von denen, da wo ich dachte, er ist ein klassischer deutscher Akzent, der es war, aber ist ja auch egal. Mhm. Ja, gut. Red Sonja.
Ja, haben wir den auch gesehen.
Veronika Ferres war ja als Deutsche dabei.
Auf jeden Fall. Ja, genau. Die hat ja auch so ein paar Sachen mit Millenniums-Films gemacht. Da war sie ja schon öfter dabei. Ja, soll sie machen. Alles gut.
Sie hat auch nicht gestört. Ach, nein, hätte jeder machen können, ob sie es war oder jemand anders. Es war halt, die Mama ist schnell gestorben und ist noch ein paar Mal in Visionen aufgetreten, und das war es dann auch.
Ja.
Ja. Gut. Ja. Visionen. Was sind eure Wertungsvisionen zu Red Sonja? Andreas, fang du an, genau.
Ja. 1,5 von 10 oder 3 von 10.
Okay, aber hätte ich fast gedacht. Ich habe schon fast überlegt, zückt er eine 2? Geht er so tief? Aber 3 von 10. Ja, ich bin bei einer 4. 4 von 10.
Das ist jetzt ja auch nicht so viel höher.
Nee, eben.
Ja,
deswegen dachte ich, du bist noch tiefer, ne? Weißt du? Weil ich schon dachte, meiner 4, du mochtest ihn ja scheinbar
also,
noch
deutlich
weniger.
Ja. Ich bin so ein bisschen geschwankt zwischen 5 und 6, habe mich dann aber zu einer 6 von 10 hinreißen lassen irgendwie.
Was?
Ja.
Okay.
Ja, also
ich durchatmen, aber es sei dir gegönnt. Ich freut mich, dass du Spaß hattest.
Ja. Ich muss es in einem Film mittlerweile halt schon auch anrechnen, wenn ich nicht einschlafe, wenn ich nicht auf dreimal anschauen muss.
Bist du schon?
Ja, das ist ja, irgendwie...
Kann ich aber gut nachvollziehen.
Ja. Okay,
also, eingeschlafen bin ich auch nicht, also von daher, deswegen gab es auch noch die 3.
Ja.
Nee, das kriege ich nicht hin, einzuschlafen.
Echt, also, oder? Okay.
Noch nicht.
Ja. Ich wollte gerade sagen, mir kommt bestimmt noch. Deswegen habe ich es mit Alter in Verbindung gebracht.
Da habe ich keine...
Weil Wolfgang ist, glaube ich, jünger als ich, dementsprechend.
Da habe ich keine Probleme.
Ja. Okay. Ja. Nee, aber schön, dass er dir gefallen hat. Völlig, völlig okay. Ja. Wie gesagt,
wie gesagt, da ist jetzt viel Wohlwollt dann auch noch dabei.
Ansonsten, ist ja in Ordnung.
Ja. Klar. Ja. Ja. Ich hätte auch lieber eine 6 vergeben.
Ja, klar.
Dann könnte ich sagen, auch ich habe Spaß gehabt.
Aber ja, Guilty Pleasure oder so. Ne?
Ja. Also ist ja nicht so, dass man gern dann niedrige Wertungen vergibt. Ne? So.
Ja. Ja, bei manchen weiß man es nicht, ob er nicht lieber eine niedrige Wertung vergibt wie eine hohe.
Warum?
Ja, nee, keine Ahnung.
Okay.
Ja. Aber es ist ja immer leichter, einen Film zu zerreißen.
Natürlich. Und im Endeffekt sind, klar, da arbeiten ja Leute dran und die versuchen ihr Bestes. Und das verstehe ich auch. Aber andererseits überlegt man halt dann schon, okay, an welcher Stelle saß da jemand und hat sich gedacht, das ist eine gute Idee, weißt du so.
Ja.
Wo ich dann irgendwie vom Drehbuch schreiben, dass jemand eine Idee hat, die umsetzt, aber dass dann niemand kommt und sagt, hey, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist.
Ja,
das ist das, was, und dann wirklich das auch durchgezogen wird. Ah, okay.
Ja,
da tue ich mich immer schwer.
Ja, klar. Also man muss ja auch sehen, wenn so ein Ding erstmal angeschoben ist, will man es ja auch durchziehen, weil dann viel Geld rein investieren.
Ja, man will ja irgendwann was wieder raus haben.
Richtig,
ja,
genau.
Klar. Also,
ja, es ist immer tatsächlich so die Frage, klar, ich meine, ich gucke ja auch viel Scheiß und die verreiße ich ja auch dann gern. Bei manchen merkt man, es ist einfach nur billig runtergekurbelt, um wahrscheinlich da was rauszuhauen. Ich habe ja diesen Betty's Revenge besprochen, der ja da auf dieser alten Betty Boop IP, die jetzt im Public Domain Bereich drin ist, da merkt man, es ist einfach so ein billiger Cash Grab gewesen. Ne? Einfach den Namen und die IP nehmen und da was raushauen. Und wenn man dann sieht, dass der Regisseur wie pro Jahr 4 bis 5 Filme dreht, dann weiß man, dass da einfach keine kreative Energie reingeflossen ist. Und das sieht man dem Film halt auch deutlich an. Und da kann ich auch nicht sagen, ja, ne, irgendwas Positives bei sehen. Klar, bei manchen Filmen, wo man merkt, die sind scheiße geworden, aber man hat sich Mühe gegeben, aber hatte kein Geld und manchmal kann man es so ein bisschen noch durchwinken, ist halt auch eine Sache. Im Falle von Red Sonja, ich meine, es ist ja kein super Billigfilm gewesen, sondern da war ja auch Geld vorhanden, aber es war einfach nicht genug Geld, um quasi die Vision rüberzubringen. Mhm. Und da hätte ich definitiv auch, so Andreas hat es erwähnt, einfach so ein bisschen kostensparender sagen, hier, okay, diese Viecher, die Landhippos oder was das da waren,
die
doppelt sind, einfach weg damit, ne? Und das so ein bisschen kaschieren, dann hätte man es gar nicht so fantasymäßig in dem Sinne aufziehen müssen. Oder die Riesenskorpione, die sahen jetzt nicht furchtbar aus, aber...
Ja, weil sie haben auch nicht wirklich was zur Story beigetragen.
Ich wollte es gerade sagen, genau, haben nichts beigetragen, ne?
Ich meine, der Wald hätte ja da sein können, die hätte sich da ja verstecken können und da hätte ja auch, ich sage jetzt mal so, ihre Gottheit da leben können mit dieser Holzfigur und so. Ja, wunderbar, aber warum brauche ich da diese komischen Tiere da noch oder irgendwie, um da diese, keine Ahnung, so eine Naturverbundenheit reinzubringen oder irgendwas? Das habe ich also erstmal inhaltlich schon gar nicht so richtig verstanden, was das da soll und hat halt auch wirklich nichts zu Sonjas Geschichte beigetragen in dem Sinne.
Ja, außer dass sie sich halt weil das quasi Nashornjäger waren oder wie auch immer.
Ja, und natürlich, die sie dann verfolgt hat. Aber es war halt so ein Red Herring, die hätten auch einfach normal auf der Jagd sein können ihren Wald eindringen und sie hätte sie vertreiben können. So, ne? Da brauche ich keine Happy Hippos dazu.
Ja, das stimmt.
Ja. Aber ihr müsst das alles viel positiver sehen. Vor ein paar Jahren hat so ein Film Uwe Boll gedreht und dann, wer weiß, was da rausgekommen wäre.
Dann hätten wir einen schönen Audiokommentar.
Das stimmt. Und wie die ganze Welt den Film nicht versteht.
Genau.
Ja.
Und was er da, wie toll er ist und was er da macht und
das,
warum
das
dieses,
stimmt,
also,
stimmt
dass
allerdings.
Die Welt keine Ahnung hat.
Ja. Aber gut, siehst du, Wolfgang eine 6 von 10 gezückt. Na, das
wunderbar.
Da ja, ein Schnitt halt ein bisschen nach oben gezogen und dann.
Ja.
Ich werde mir den auch nie wieder anschauen. Also der
ist
auch nie wieder über die Leinwand.
Ich nehme an, du wirst ihn dir auch nicht kaufen.
Nein, werde ich auch nicht. Ich hatte ihn ja geliehen von Videobuster. Ich hatte ja die Disc hier.
Ja.
Von daher. Ja.
Ja.
Passt schon. Gott sei Dank nicht gekauft. Und ja.
Ich meine, du hast auch schlimmere Filme im Regal als eine 6 von 10 für Red Sonja, würde ich mal behaupten, oder?
Definitiv. Diverse also, Uwe Boll-Filme, um
ja, mit der
Thematik zu bleiben. Wie Schwerter des Königs zum Beispiel, der ja auch so ein Fantasy-Produkt
Epos.
Ist.
Epos,
ja, sag Epos, es. Genau, genau. Ja. In der gleichen Liga wie Herr der Ringe.
Ja.
Mindestens.
Ja, wenn es nach Uwe geht, schon.
Ja. Und da hat er auch einfach weniger Effekte und mehr Charakter
reingebracht. Mit Jason Statham.
Jason Statham, genau. Genau,
ja. Aber muss man ihm auch lassen, besetzungstechnisch hat er immer durchaus ja interessant zusammengekratzt, wie auch immer.
Aber die Zeiten sind ja auch schon vorbei.
Eben.
Ja. Obwohl interessant, im Moment hat er ja mit Armie Hammer gedreht, also durchaus besetzungstechnisch interessant. Ob es dem Film jetzt irgendwie zugutekommt, ist eine andere Sache, aber
ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht. Aber interessant wäre auch trotzdem ein Wort, was man da vielleicht verwenden könnte. Ja.
Gut, ja. Dann soll es das gewesen sein für diese Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, dem schließe ich mich an. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Jo, bis bald. Ciao.